Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
120 Jahre Geschichte, eine Familiengeschichte, deutsche Wirtschaftsgeschichte, die erzählt der Autor Christoph Nussbaum-Eder in seinem Roman Die Unverhofften. Da geht es um den Aufstieg eines Unternehmers, um die Menschen in seiner Familie, um Vorfahren, um Kinder. All das in 680 Seiten, so viel hat dieser Roman. Der Autor Christoph Nussbaum-Eder ist jetzt hier im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Das ist Ihr erster Roman, aber in der Theaterszene, da sind Sie durchaus bekannt als Autor von Theaterstücken. Und jetzt gibt es ein Stück von Ihnen, das mit diesem Roman zu tun hat. Eisenstein heißt das, wurde vor 10 Jahren am Schauspielhaus Bochum uraufgeführt. Und in diesem Stück, da treten schon die Charaktere auf, oder einige davon zumindest, die man jetzt auch in diesem Roman kennenlernt. Warum wollten Sie denn von dem Stoff nach dem Stück noch einmal in Romanform erzählen?
Ich hatte eigentlich von Anfang an das Gefühl, dass ich mit dem Stoff oder mit der Geschichte noch nicht fertig bin. Da steckt einfach mehr drin und und dann kommen noch Lebenserfahrungen hinzu und ich wollte eigentlich gleichwohl immer einen Roman schreiben. Und das war sozusagen die Skizze, oder ich vergleiche das immer, das Theaterstück als Skizze und der Roman ist jetzt sozusagen das Gemälde geworden.
Ja. Das liegt jetzt 10 Jahre zurück, also, aber ich hoffe, Sie haben jetzt nicht 10 Jahre lang arbeiten müssen an diesem Buch.
Nee, aber es war gleichwohl ausgreifend. Am Roman an sich waren das schon nochmal 3-4 Jahre Arbeit, ja, am Stück.
Es ist ja auch ein gewichtiger Roman herausgekommen, fast 700 Seiten Umfang. Eisenstein hieß das Stück, das ist auch der Ort, an dem Ihr Roman spielt. Können Sie uns von diesem Ort erzählen? Was ist das für ein Platz auf der Welt?
Ist ein realer Ort, richtig unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze oder früher an der Grenze Böhmen oder Habsburg, Deutsches Reich. Und die Grenze führt durch den Bahnhof hindurch. Also es ist ein richtiger Grenzort und mitten im Bayerischen Wald gelegen. Also abgeschieden, über die Jahrhunderte lang schwer zugänglich. Und da nimmt der Roman seinen Ausgangspunkt.
Und warum dieser Ort? Warum haben Sie Ihren Roman dort angesiedelt?
Also es ist eine besondere Situation insofern, weil es eben so abgelegen ist, schwer zugänglich. Das macht natürlich was aus den Menschen. Ja? Das sind ja so fast buchstäblich hinterwäldlerische Menschen und gleichzeitig aber auch naturwüchsiges Volk, irgendwo auch autark oder auch widerständig. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Und man verfolgt ja die Linien dieser Menschen oder der Nachkommenschaft und die gehen sozusagen vom Wald in die Welt. Ja.
Und diese Eigenart, diese Hinterwälderisch, haben Sie jetzt gesagt als Stichwort, das hat Sie besonders interessiert? Also Menschen, die gerade nicht in den Metropolen angesiedelt sind, die sozusagen nicht das normale heutige Leben leben?
Ja, wie gesagt, als Ausgangspunkt. Also das hat ja eben, zumindest meines Erachtens, auch was sehr Eigenständiges, eben auch Widerständiges. Also, oder die Moden der Metropolen wurden da kaum beachtet, geschweige denn angenommen. Und die nachfolgenden Generationen gehen dann schon in die Metropolen, in die Städte, erst in die Kleinstadt. Also es gibt so eine Trias vom Dorf über die Kleinstadt zur Großstadt.
Ja. Es geht ja im Kern in dem Roman um den Aufstieg, die Zersprengung, den Wiederaufstieg einer mächtigen Familie, einer Unternehmerdynastie da in Bayern in mehreren Generationen. Was ist das für eine Dynastie, die Sie da entwerfen?
Also es gibt am Anfang sozusagen den Niedergang einer Dynastie, einer Unternehmerdynastie. Das sind die sogenannten Glasfürsten, waren in dieser Gegend sehr stark angesiedelt, weil es eben so waldreich war, die Rohstoffe für Glas waren vorhanden, also Quarz und so weiter. Und Ende des 19. Jahrhunderts befindet sich dieser Wirtschaftszweig so im Niedergang. Das hat mit dem Ausbau des Bahnnetzes zu tun. Und da setzt der Roman ein. Mit einem Niedergang und in der Mitte des Romans, oder wenn man einen Sprung macht, dann beginnt ein Protagonist, die heimliche Hauptfigur, Georg Schatzschneider, gründet ein eigenes Unternehmen, einen Drei-Mann-Betrieb, und der schafft es dann qua Händearbeit zum großen Unternehmer, zum Immobilien-Tycoon, könnte man sagen.
Ja. Mhm. Und die Zugehörigkeit zu so einer Unternehmerdynastie, was heißt das denn für die Figuren in dieser Geschichte? Das ist ja wahrscheinlich ein großes finanzielles und kulturelles Kapital, zu so einer Familie zu gehören.
Ich meine, jetzt die Glasdynastie, ja. Naja, das waren natürlich Großbürger. Man nannte die auch Glasfürsten. Und das war schon ein erheblicher finanzieller Unterschied oder auch ein sehr machtvoller im Vergleich zum Fußvolk. Ja. Also es geht ja auch letztlich am Anfang um einen Glasfabrikanten und um dessen Geschäfte. Und es wird dann ein Aufstand anberaumt und die kämpfen um bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen. Also das hat schon quasi feudale Strukturen. Hatte das damals
noch. Und wenn man näher an die Gegenwart herangeht, dann in das Reich dieses Immobilien-Tycoons und seiner Familie, bleibt ja sozusagen der soziale Abstand ähnlich wie in der ersten Folge dieser Dynastie.
Der verändert sich. Ich meine, es ist ein junger Mann aus dem Volk mit relativ schlichter Schulbildung, schafft es der im Baugewerbe oder eigentlich im Baunebengewerbe, sich einen Betrieb aufzubauen. Der wird dann immer größer, er hat auch Glück, Investitionen machen zu können und kann sich einen großen ehemalig gemeinnützigen Immobilienkonzern aneignen. So. Und der steigt zu einem der reichsten Leute der BRD auf. Also natürlich gibt es da auch einen Abstand zum normalen Bürgertum, klar.
Und dass Sie von so einer Familiendynastie erzählen wollten, hat das auch damit zu tun, dass Sie das so sehen, dass solche Familienunternehmen, solche Dynastien einen ganz entscheidenden Einfluss hatten auf die Entwicklung der Bundesrepublik nach 1945?
Strukturell bestimmt. Sagen wir so, in meiner Geschichte wird auch aus diesem Unternehmer buchstäblich auch ein Kapitalist, also im Sinne, dass er zum Investor auch wird. Also derjenige, der Arbeitsplätze schafft, eine gewisse Verantwortung und eine Art, eben Verantwortung für seine Mitarbeiter pflegt, der verändert sich schon auch dadurch, dass er seine Arbeiterschaft oder seine Belegschaft aus dem Blick verliert. Mhm. Also das war am Anfang für die Bundesrepublik sehr wichtig, solche Strukturen aufzubauen und solche Unternehmertypen zu fördern. Aber ab den 90ern, wo dann sozusagen Strukturanpassungsmaßnahmen, ich sage jetzt nochmal Schlagwörter wie Neoliberalismus und Globalisierung, noch stärker zunahmen, geriet das aus dem Blickfeld, ja.
Es gab in der Süddeutschen Zeitung einen sehr begeisterten Text zu Ihrem Buch und da war auch die Rede davon, dass sich, und das schließt an das, wovon Sie gerade sprechen, da war auch die Rede davon, dass sich eben gerade an dieser Geschichte dieses Unternehmers, dieses Georg, dass sich da ein Paradigmenwechsel zeigt, ich zitiere mal aus der Süddeutschen, ein Paradigmenwechsel, nach dem Verdienst nicht mehr mit Arbeit zu tun hat und Gewinn nicht an Produktivität, sondern an die richtigen Investitionen gekoppelt ist. Das ist dieser Wechsel, den Sie meinen und den Sie auch gezeigt haben in der Geschichte dieses Georg?
Genau, mir war wichtig, das gesellschaftlich zu zeigen anhand dieses speziellen Unternehmers. Aber die Binnenhandlung ist auch irgendwo auch ein Melodram oder ich würde sagen, ein politisches Melodram. Es ist auch eine unglückliche Liebesgeschichte und das macht auch was mit dem Georg. Also er entfernt sich ja nicht nur von seiner Belegschaft, sondern auch von seiner eigentlichen Liebe einfach. Und dieses Spannungsfeld, das wollte ich eben schon zeigen, oder das lag mir am Herzen auch, dass das nicht nur gesellschaftliche Umwälzung oder eher als Teil einer gesellschaftlichen Umwälzung steht, sondern dass der Mensch Georg Schatzschneider da auch quasi auch verwahrlost dadurch. Ja.
Das sind 120 Jahre Geschichte. Am Ende ist das sehr nah an unserer Gegenwart. Sie haben das auch schon mal gerade ein bisschen gestreift. Am Ende geht es auch zum Beispiel um die Politik der rot-grünen Bundesregierung von Gerhard Schröder, um die Senkung von Unternehmenssteuern damals in dieser Zeit, um Sozialstaatsreform, im Stichwort Hartz IV. Als ich gelesen habe, wie Sie davon erzählen, das erzählen natürlich dann die Figuren Ihres Romans, aber das hat so viel auch Energie. Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich da auch ein bisschen eigene politische Wut von der Seele geschrieben haben. Kann das sein?
Kann sein. Streift vielleicht auch meine politische Einstellung wieder, aber ich wollte schon, und es war mir wichtig, da jetzt keine Parolen oder Kommentare abzugeben, sondern es ist anhand einer Figur, von Gerlinde, die sozusagen umgekehrt zu Georg einen Abstieg erfährt. Und das ist in dieser Zeit, sie erleidet einen Reitunfall, es ist sehr plausibel, dass sie dann in diese Mühle, in diese Abstiegsspirale gerät. Und klar, dann kommt Alkohol dazu. Oder natürlich kann man sagen, auch eigenes Verschulden. Aber die strukturellen Voraussetzungen waren geschaffen, damit die letztlich sehr verarmt. Ja. Und das macht die Spannung und die Distanz zu dem Georg auf. Ja.
Das ist eine Figur, die eben genau mit dieser neuen sozialen Gesetzgebung
profitiert davon. Mhm. Ja.
Jetzt haben Sie vorhin ja gesagt, wie lange Sie an diesem Roman gearbeitet haben. Mehrere Jahre an einem solchen Werk. Kehren Sie jetzt lieber wieder zurück zum Theater oder wie geht's weiter?
Ach, naja, das war ja ein Prozess, das schon ein paar Jährchen dauerte. Oder ich habe festgestellt, dass meine Geschichten oder die Stoffe, für die ich mich interessiere, perspektivisch mehr Raum einnehmen. Also eigentlich ist mir das Theater oder ein Theaterstück zu klein, also ökonomisch zu klein, also mit begrenztem Personal und so weiter. Ja, ich habe einfach festgestellt, wenn ich jetzt an neue Ideen festhalten will, dann brauchen die mehr Raum. Ja. Und da ist der Roman schon geeignet dafür.
Dann bin ich gespannt auf Ihre neuen Ideen. Erstmal können wir empfehlen Ihren Roman Die Unverhofften im Surkamp Verlag, erschienen mit 680 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Christoph Nussbaum-Eder heißt der Autor. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.